HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Er hat sich dahingehend geständig eingelassen, dass er Susanna Maria Feldmann umgebracht habe. Eine Vergewaltigung wurde durch ihn allerdings bestritten.
Natürlich ist dieser Mord politisch, weil er ein Asylrecht mittlerweile in Frage stellt, über das aber die Verantwortlichen nicht diskutieren wollen.
Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundestag ist ein Ort der Debatte, aber nicht der politischen Instrumentalisierung von Opfern.
In diesem Fall hätte man viel früher zugreifen sollen. Es ist unverständlich, warum dieser junge Mann frei herumgelaufen ist.
Für mich heißt die Lehre, alles zu tun, dass wir diese Ankerzentren jetzt auf den Weg kriegen, dass da wirklich schneller gehandelt werden kann.
Es leiden die drunter, die ordentliche Menschen sind. Und ich bin immer der Meinung, es gibt von jedem Volk, egal wer es ist, solche und solche. Gute und schlechte, Kriminelle und Anständige.
Susanna, 14 Jahre, ist tot, vergewaltigt, erdrosselt, vergraben in der Nacht zum 23. Mai. Ein grausamer Mord ist geschehen in Wiesbaden. Als die Ermittlungen aufgenommen werden, steht für manche der Täter schon fest. Ein Flüchtling aus dem Irak. Gegen den 20-jährigen abgelehnten Asylbewerber besteht dringender Tatverdacht. Mittlerweile hat er den Mord gestanden. Schnell wird Susanna eingereiht in die Fälle, in denen Asylbewerber für den Tod deutscher Mädchen und Frauen verantwortlich gemacht werden. Maria in Freiburg, Mia in Kandel, Mireille in Flensburg. Und obwohl der Täter noch nicht überführt ist, meldet reflexartig eine rechte Organisation in Mainz ihre Demonstration an. Ohne Frage werfen Taten wie die an Maria, Mia und Mireille Fragen auf. Wie umgehen mit jungen männlichen Flüchtlingen, die in Deutschland gewalttätig werden? Auch wenn er jetzt wieder in Deutschland ist, wie konnte der polizeibekannte dringend Tatverdächtige mit 7 weiteren Familienmitgliedern unter falschem Namen in den Irak ausreisen? Stimmt die Struktur der Asylverfahren? Und wie gespalten ist diese Gesellschaft bereits, in der rechte Populisten grausame Taten wie die an Susanna nutzen, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen? Unter dem Titel Susanna F., ein Mord und seine Folgen, wollen wir all diese Fragen stellen. Zunächst bringt uns Andrea Bonhagen auf den aktuellen Stand. Was wissen wir heute über den grausamen Mord an Susanna und den Tatverdächtigen Ali B.?
Am 22. Mai ist das 14-jährige Mädchen Susanna nicht nach Hause gekommen. Am Tag darauf hat ihre Mutter sich bei der Polizei gemeldet. Susanna hatte seit Wochen die Schule geschwänzt. Die Mutter bekam eine Nachricht: bin in Paris und in 2-3 Wochen zurück. Die Polizei ging davon aus, dass Susanna ausgerissen war. Die Mutter glaubte das nicht. Aber offenbar glaubte ihr die Polizei nicht. Dann, eine Woche später, das. Eine Bekannte schrieb der Mutter, Susanna sei tot und ihre Leiche läge in Erbenheim an den Gleisen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und befragte Leute aus Susannas Umfeld. Ein paar Tage später.
Am Sonntag, den 3.6. gegen 18.30 Uhr erscheint dann ein 13-jähriger Flüchtling auf dem ersten Revier in Wiesbaden, erklärt, Susanna sei vergewaltigt und getötet worden. Und er benennt diesen 20-jährigen Iraker als möglichen Täter mit einem möglichen Tatort in Erbenheim.
Sagt Polizeipräsident Stefan Müller. Der Iraker heißt Ali B., Flüchtling aus dem Nordirak, untergebracht in Wiesbaden, von dort offenbar überstürzt aufgebrochen. Der 13-jährige Junge sagte, Ali B. habe ihm von Vergewaltigung und Tötung selbst erzählt. Nach großen Suchaktionen fanden Polizisten 3 Tage später eine Leiche an den Gleisen in Erbenheim.
Die Leiche war bedeckt mit Gräsern, mit Holz und im Endeffekt war es dem Umstand auch geschuldet, dass ein Etikett von einem Kleidungsstück rausragte, was weiß schimmerte, was den Kollegen argwöhnisch machte.
Die Polizei fahndet per Interpol nach Ali B. Tage vergehen, schließlich die Entscheidung des Bundespolizeichefs. Er wendet sich an die Behörden in Kurdistan. Sie finden den Verdächtigen offenbar nachts schlafend in einem Hof. Wahrscheinlich wäre er am nächsten Tag weitergeflohen. Laut kurdischem Polizeichef gesteht Ali B. Vergewaltigung und Tötung. Der Verdächtige wird nach Deutschland gebracht, in Wiesbaden 6 Stunden von der Polizei und 6 Stunden von der Haftrichterin vernommen. Zurzeit werden seine Aussagen überprüft. Inzwischen laufen die Debatten heiß. unter Wissenschaftlern, unter Politikern. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier betonte heute, jetzt sei die Stunde der Ermittler. Es gab Vorwürfe an die Polizei, unter anderem von den Eltern von Susanna. Bouffier sagte dazu:
Nach allem, was mir bekannt ist, ist Polizei und Staatsanwaltschaft da keinen Vorwurf zu machen. Wir müssen der Bevölkerung zwei Dinge klar machen, dass der Staat handelt, dass wir in der Lage sind, auch in Zukunft Sicherheit zu gewährleisten.
Natürlich wird auch in der Bevölkerung diskutiert, auch auf Facebook. Der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt ermahnt uns heute alle: Im Rechtsstaat steht die Verurteilung am Ende und nicht am Anfang des Verfahrens, sagt Roman Posek.
Ich denke, es ist richtig, jetzt die Sachen auch etwas zu versachlichen. Wir brauchen die Zeit für Trauer um das Opfer. Wir brauchen aber auch Zeit für die Aufklärung.
Und der soziale Friede in Wiesbaden? Hier ist es ruhiger als in Mainz, wo viele kleine Demonstrationen stattfinden. Wiesbadens Sozialdezernent Manjura sagt, jetzt ist die Zeit, in der man für den sozialen Zusammenhalt kämpfen muss.
Die Geschichten erfolgreicher, gut laufender Integration, die gibt es. Gleichsam gibt es auch Geschichten, wo wir beim Thema Spracherwerb, beim Thema Integration in den Arbeitsmarkt noch ganz viel Arbeit vor uns haben werden. Und ich bin ein Freund davon, einen realistischen, einen ungeschönten Blick auf die Dinge zu werfen, aber eben auch eine Haltung an den Tag zu legen, die eine anpackende ist und keine den Kopf in den Sand steckende.
Es sei noch viel zu tun.
Diese grausame Tat bewegt, das ist verständlich, und auch die vielen Fragen müssen gestellt und beantwortet werden, die noch offen sind. Im Mordfall Susanna F., aber auch die Fragen, die den Tatverdächtigen betreffen. Es werden allerdings nicht nur Fragen gestellt, sondern auch Schlüsse gezogen. Kurz nachdem der Tod Susannas bekannt geworden war, lief über die sozialen Medien die Hetze gegen Flüchtlinge mit schlimmster Wortwahl. Die Gegenseite wiederum schimpfte auf die Hetzer der anderen Seite. Und so klang das am Rande einer der Demos am Wochenende in Mainz.
Für die vielen anderen ermordeten Mädchen, die durch die unverantwortliche Flüchtlingspolitik von Frau Merkel und der Bundesregierung ihr Leben haben lassen müssen.
Für mich ist die Frage, wer ist jetzt als nächstes dran? Ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen.
Einen Mord an einem jungen Mädchen zu instrumentalisieren, um das rechte Gedankengut hier salonfähig zu machen, ist einfach ekelhaft.
Töne vom Rande einer Demo. Professor Thomas Feltes ist am Lehrstuhl Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum. Guten Tag, Herr Feltes.
Ja, einen schönen guten Tag.
Da hören wir Hass statt Trauer. Der Eindruck entsteht, die Republik ist schon in zwei Lager geteilt. Welchen Mustern folgen denn diese Reaktionen?
Nun, wir können bei vergleichbaren Fällen im Moment immer wieder feststellen, dass diese Fälle benutzt werden, um im Grunde genommen bereits vorhandene Abneigungen, bereits vorhandene Meinungen sehr pointiert und sehr drastisch eben auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich finde es dann auch richtig, dass da auch entsprechend gegen argumentiert wird und dass dagegen Stellung gezogen wird.
Da ist ja immer auch Verallgemeinerung dabei. Es wird von die gesprochen, es wird eine Reihe aufgestellt und es geht so weiter. Es wird prognostiziert, es wird dann ein nächstes Opfer geben. Mit welchen Emotionen wird da gespielt?
Ja, nun, es sind eben generell die Emotionen, die mit Gewaltstraftaten verbunden sind. Das Interessante ist nur, dass wir ja tagtäglich zwar keine Morde, aber zumindest Körperverletzungen in Deutschland haben, gegenüber Frauen, gegenüber jungen Mädchen, gegenüber Kindern im familiären Bereich. Und das wird bei Weitem nicht so skandalisiert. Es ist hier wohl schon so, dass das oder der Fremde hier eine ganz bestimmte Rolle spielt und dass diese Situationen, die ja im Grunde genommen auch in der deutschen Gesellschaft praktisch immer wieder passieren, dass die dann eine besondere Aufladung bekommen, wenn es eben fremde Täter sind.
Und es wird natürlich auch darüber berichtet. Die Medien machen mit, auch wir machen heute diese Sendung. Ist das falsch?
Nun, ich denke, die Medien können sich nicht entziehen. Sie dürfen sich auch nicht entziehen, weil sonst genau das Vorurteil, was hier bereits besteht, dass die Medien nicht oder nicht alles berichten oder falsch berichten, dass das bestätigt wird. Wir haben leider inzwischen aufgrund auch der sozialen Medien, aufgrund der Dominanz der Medien insgesamt in der Gesellschaft eine Situation, wo Dinge quasi wie in einem Ping-Pong-Spiel hin und her gespielt werden und wo die Politik dann auch ganz oft noch mit eingreift und sich das zunutze macht, um dort quasi auch mit jeweils ihre Interessen zu vertreten. Wichtig ist es, glaube ich, dass hier die Medien tatsächlich sachlich bleiben, das nicht ausblenden, Aber wir versuchen dann eben tatsächlich Fakten, die wir haben und die wir wissen, die eben auch entsprechend rüberzubringen.
Wir bemühen uns. Steht denn aber hinter diesem Betreiben eigentlich nach Ihrem Eindruck einfach nur die Lust an einer Eskalierung der Situation und eine Befeuerung der Debatte oder sind da politische Ziele dahinter?
Ja, es ist, wenn man es überspitzt formulieren würde, tatsächlich die Lust an der Randale. Das, was wir bei vielen Demonstrationen auch sehen, auch bei manchen Fußballspielen, ist, dass diese Art der Auseinandersetzung nicht nur verbal, sondern zum Teil eben auch körperlich zunehmend gesucht wird, so als wenn im Grunde genommen das Alltagsleben nicht spannend genug wäre, um sich dann eben dort in solchen Situationen auch nochmal zu ereifern und gegenseitig zu beschimpfen. Und das betrifft ja auch die, die sich in den Medien beispielsweise äußern, die sich zurückhaltend äußern, die werden dann auch zur Zielscheibe. Das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die neu ist und die wir erst seit geraumer Zeit in Deutschland beobachten und die mir persönlich eben auch durchaus Sorge macht.
Aber wenn Sie sagen, wird betrieben, wer steckt denn dahinter?
Ja, das war vielleicht die falsche Wortwahl, weil sie den Eindruck erweckt, als wenn da jemand gezielt dahinter stecken würde. Ich glaube, es ist eher so eine allgemeine Situation in der Gesellschaft, eine allgemeine Unzufriedenheit auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Lage, mit der Situation. Die Gesellschaft ist nicht mehr so überschaubar, wie sie noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war. Die Herausforderungen, die Unsicherheiten insgesamt sind größer geworden. Und da sucht man einen Sündenbock für dieses Unsicherheitsgefühl. Und da dienen schon immer die Fremden dazu. Die haben wir 2015 mit viel Freude und mit viel Engagement und auch mit viel moralischem Engagement empfangen. Und jetzt fühlen wir uns auch so ein bisschen enttäuscht. Und jetzt schlägt das Ganze im Grunde genommen in eine andere Richtung. Das ist sehr schade, weil im Grunde genommen wir ja damit rechnen mussten, dass diejenigen, die hierher kommen, eben auch Straftaten begehen und durchaus auch solche hässlichen Straftaten, wie sie eben auch von Deutschen begangen werden.
Aber da würden Sie jetzt nicht nur sagen, das ist die AfD und das Umfeld, das ist mehr?
Die machen sich das zunutze und für mich ist die AfD auch nicht primär eine Partei, sondern mit diesem Kürzel wird eine Bewegung in der Gesellschaft im Grunde genommen bezeichnet, wo sich alle die sammeln, die aus ganz verschiedenen Gründen mit sich und der Welt unzufrieden sind und jetzt Sündenböcke dafür suchen, dass es ihnen entweder tatsächlich schlechter geht oder gefühlt schlechter geht oder dass sie das Gefühl haben, sie haben keine Orientierung mehr in dieser Gesellschaft und sie wünschen sich jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht. Nur dass das in unserer Historie nie ein guter Weg war, müssten wir eigentlich wissen.
Aber dieses Ziel, die Gesellschaft zu spalten, scheinen Sie ja eigentlich schon erreicht zu haben. Man kann ja kaum an Aufklärung orientiert nach so einem Fall sprechen, ohne sofort auf die ein oder andere Seite sortiert zu werden. Hilft uns das weiter?
Ja, das ist tatsächlich so, wobei wir soziologisch betrachtet ohnehin schon lange, seit langem eine gespaltene Gesellschaft haben. Also die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und was sich jetzt abbildet, ist im Grunde genommen auch das, was wir im Bereich beispielsweise Wahlbeteiligung oder Unterstützung der Demokratie auch sehen, dass eben ein Drittel der Bevölkerung etwa diese Gesellschaft, auch diese Gesellschaftsform ablehnt. Die artikulieren sich jetzt auch deutlicher und massiver, weil sie das Gefühl haben, das ist gesellschaftsfähig geworden. Sie werden auch von anderen unterstützt. Die waren auch immer schon vorhanden, nur sie waren nicht so laut, wie sie jetzt sind.
Hass statt Trauer, die Muster der Reaktion auf den Mord an Susanne. Professor Thomas Feld ist Kriminologe an der Ruhr-Uni Bochum. Vielen Dank. Und ganz sachlich stellen sich einige weitere Fragen in Bezug auf den mutmaßlichen Mörder Ali B. Er war Anfang Juni mit seinen anderen 7 Familienmitgliedern in den Irak gereist. Seit Samstag ist er wieder in Deutschland. Es gibt kein Auslieferungsabkommen mit dem Irak. Insofern stellte sich zunächst die Frage, wie die deutschen Behörden jetzt dafür sorgen können, dass sich Ali B. einem rechtsstaatlichen Prozess in Deutschland nicht entziehen kann. Jetzt ist er also wieder da, aber die Voraussetzung für einen Prozess ist, dass bei seiner Rückführung das Recht nicht gebrochen wurde. Bernd Wolf von der ARD-Rechtsredaktion erklärt die juristische Seite des Weges von Ali B. aus dem Irak zurück nach Deutschland und weitere rechtliche brisante Details zur Tat. Schon jetzt sprechen manche Juristen von einer Bewährungsprobe für den Rechtsstaat.
Der Strafverteidiger, der Ali B. demnächst vor Gericht, wahrscheinlich dem Landgericht Wiesbaden, vertreten wird, der wird sich überlegen, ob er aus der Festnahme des mutmaßlichen Mörders im Irak und aus seiner spektakulären Rückführung, ob und wie er daraus im Prozess Nektar saugen kann. Ein paar Anhaltspunkte. Ein Auslieferungsabkommen zwischen dem Irak und Deutschland gibt es nicht. Berlin hat auch nicht um Auslieferung von Ali B. ersucht, heißt es aus Justiz- und Außenministerium gleichlautend. Irak liefert seine Staatsbürger auch nicht aus. Grundsätzlich jedenfalls nicht. Das aktuelle Narrativ dafür, dass Bundespolizeichef Roman den 20-Jährigen von Erbil im irakischen Kurdengebiet per Lufthansa nach Frankfurt mitnahm, heißt Abschiebung. Die teilweise autonome kurdische Regionalregierung hat Ali B. aus dem Irak abgeschoben, nach Deutschland. Allerdings ohne Zutun der Bagdader Zentralregierung des instabilen Staates Irak. Dass es wenigstens kurdische Hoheitsträger waren, die Ali B. hergaben, macht es einem Anwalt immerhin schwer, von Kidnapping zu sprechen. Eventuelle Folge davon wäre ein Verfahrenshindernis für einen Strafprozess im Superrechtsstaat Deutschland. Ein Albtraum. Die ganze Geschichte um die Aufdeckung und Verfolgung des Mordes an der 14-jährigen Mainzerin Susanna bringt einen aber wieder einmal zum Nachdenken über den Rechtsstaat. Haben Mainzer und Wiesbadener Polizei nicht allzu leichtfertig Hinweise auf ein Verbrechen ignoriert? Susanna sei ja schon öfters mal ausgebüxt. Eine Person, die den Hinweis gab, sie sei tot, ermordet, die wurde nicht vernommen. Sie sei in Kurzurlaub. Und wieso war Ali B. überhaupt noch in Deutschland? Sein Asylantrag war abgelehnt, schon 2016. Antwort: Er klagte dagegen, wie 80% aller abgelehnten Asylbewerber klagen. Verfahren läuft noch. In dieser Zeit, bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts, genießt er temporäre Aufenthaltsgestattung. Aber er war doch gewalttätig, hätte man ihn deswegen nicht rausschmeißen müssen. Nein, seine angeblichen Pöbeleien, Prügeleien, die konnte ihm die Polizei entweder nicht nachweisen oder ein Verfahren wegen Raubes, das läuft noch. Um aber einen Asylbewerber abzuschieben, müsste er rechtskräftig verurteilt sein. Das war Ali B. nicht. Und dann die Flucht der achtköpfigen Familie in die kurdische Heimat mit einem Laissez-Passer-Ticket, einem völkerrechtlich anerkannten Heimreiseticket, wenn man seinen Pass verloren hat. Bedeutet, bitte durchlassen nach Hause. Wünschen sich manche deutschen Politiker nicht ein ähnlich schnelles, unbürokratisches Heimreisesystem für Asylbewerber, etwa aus Nordafrika? Da aber spielen die tunesischen, marokkanischen und algerischen Konsulate nicht so leicht mit, wie die irakische Botschaft bei Ali B. Und wieso konnte die Familie mit einem legal ausgestellten Passersatz, aber mit Tickets, die auf andere Namen lauteten, am Flughafen durch die Kontrolle gelangen? Antwort: Ein Abgleich ist nicht vorgesehen bzw. nicht möglich. Die Sicherheitslücke ist bekannt. Und Lücken gestattet sich der Rechtsstaat auch selbst welche. Ist es rechtlich wirklich okay, die Dankbarkeit der Kurden für deutsche Waffen und deutsche Ausbildung im Kampf gegen den IS für heikle Polizeiaktionen auszunutzen? All die, die nun wohlfeil die ganze Härte des Rechtsstaats gegen Ali B. angewendet sehen wollen, die werden vielleicht nochmal dumm aus der Wäsche schauen. Der mutmaßliche Mörder ist 20, Heranwachsender. Das Gericht wird entscheiden, ob es ihn nach Jugend- oder nach Erwachsenenstrafrecht behandelt. Das hängt von seiner Reife ab, aber meistens tendieren die Gerichte zum milderen Jugendstrafrecht. Höchststrafe für Mord hier 15 Jahre, für Erwachsene lebenslang, plus eventuell Sicherungsverwahrung. So geht Rechtsstaat.
Bernd Wolf über die juristischen Feinheiten und die möglichen Folgen für den mutmaßlichen Mörder Ali B. Susanna F., ein Mord und seine Folgen, der Tag in HR2 Kultur. Wir beschäftigen uns heute zugegebenermaßen mit dem Tatverdächtigen und den Folgen in medialer und öffentlicher Aufmerksamkeit, die wesentlich durch die Tatsache verursacht wird, dass der Tatverdächtige ein Flüchtling ist. Trauer wird so zu Hass und das hilft niemandem weiter. Deswegen haben wir uns entschieden, an einigen Stellen dieser Sendung der Trauer Raum zu geben. Ein Memento von Mascha Kaleko.
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich Tod entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wird es bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Trauer statt Hass, der Tag in H2 Kultur. Eine Verallgemeinerung, die wir in den letzten Tagen mal wieder hören, ebenso wie schon nach den Taten in Kandel, in Flensburg oder in Darmstadt: Diese Flüchtlinge sind gefährlich. Stimmt das? Dazu gibt es Zahlen, nicht nur die der aktuellen Kriminalstatistik. Anne Bayer hat sie zusammengetragen.
Begehen Flüchtlinge häufiger Straftaten als Deutsche?
Nein. Die Kriminalitätsstatistik für 2017 zeigt, dass Asylbewerber, wenn man von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz absieht, nicht häufiger straffällig werden als Deutsche oder andere Migranten. Schaut man auf die Delikte gefährliche Körperverletzung, Mord, Totschlag, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, dann lässt sich feststellen, dass hier ihr Anteil an den Tatverdächtigen überdurchschnittlich hoch ist. Von 100 Tatverdächtigen sind hier jeweils rund 13 Flüchtlinge.
Woran liegt das?
Es gibt dazu verschiedene Erklärungen. Eine lieferte der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in der Talkshow Hart aber fair.
Männer begehen etwa dreimal so viel Straftaten wie Frauen. Junge Männer noch deutlich mehr. Mit der Pubertät setzt dieses Phänomen ein. Und ab Mitte 20 geht es runter. Ich nenne das immer gerne die Testosteronkurve. Und die haben sie natürlich hier viel ausgeprägter. Sie haben etwa dreimal so viele junge Männer unter 30 wie im Durchschnitt der Wohnbevölkerung hier in Deutschland. Und das bedeutet, sie haben prinzipiell auch natürlich deutlich mehr Straftaten aufgrund dieser Struktur.
Hinzu kommt laut einer Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, dass Gewaltdelikte von Flüchtlingen im Vergleich zu denen deutscher Täter mindestens doppelt so oft angezeigt werden. Denn wenn Opfer und Täter sich nicht kennen, fällt eine Anzeige leichter als zum Beispiel innerhalb einer Familie oder im Freundeskreis. Außerdem geben Kriminologen zu bedenken, dass die Unterbringung von Menschen unterschiedlicher Herkunft in beengten Flüchtlingsheimen Gewaltkonflikte begünstige. Eine Rolle spiele auch die fehlende Bleibeperspektive.
Gibt es nationale Schwerpunkte?
In der polizeilichen Kriminalitätsstatistik gibt es bestimmte Nationalitäten, die besonders häufig auftauchen. Viele Flüchtlinge, die 2015 und 2016 gekommen sind, stammen aus Kriegs- und Konfliktgebieten wie Syrien, Afghanistan und dem Irak. Doch obwohl sie zum Teil Gewalterfahrungen mitbringen, geraten diese Menschen seltener wegen Gewaltdelikte in Verdacht als zum Beispiel etwa Asylbewerber aus Südosteuropa oder den Maghreb-Staaten. Vor allem Flüchtlinge aus Algerien, Tunesien und Marokko begehen prozentual gesehen häufiger Straftaten.
Wer sind die Opfer?
Anders als bei der Tat in Wiesbaden sind die meisten Opfer der ausländischen Täter laut Statistik selbst Ausländer. In einer Zusammenfassung des Bundeskriminalamtes für 2017 heißt es, dass bei 2/3 aller Mord- und Totschlagsdelikte ausschließlich Flüchtlinge, also Opfer und Täter, beteiligt waren. Häufig finden Körperverletzungen in den Flüchtlingsunterkünften statt. Die meisten Gewaltdelikte in Deutschland werden laut der Statistik allerdings von Deutschen begangen und finden oft im familiären Umfeld statt.
Anne Bayer über die Statistiken zu Kriminalität und Flüchtlingen. Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Guten Tag.
Guten Tag.
Junge männliche Flüchtlinge, das sind junge Männer. Und damit, was die Kriminalität angeht, wie gehört eine gewaltbereitere Gruppe als die Durchschnittsbevölkerung? Bezieht sich das denn nach Ihrer Erfahrung auf jede Form von Kriminalität?
Also ich glaube, man muss bei den Erklärungen, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer wieder zu hören waren, unterscheiden, über um welchen Bereich man genau spricht. Aufhänger der Sendung jetzt war ja dieses schreckliche Tötungsdelikt. Und bei diesen Formen der schweren Gewaltkriminalität ist es so, dass diese sehr allgemein geltenden Zusammenhänge oft ein Stück weit in den Hintergrund treten. Also hier spielen psychologische Faktoren, Faktoren des nahen sozialen Umfelds eine deutlich größere Rolle, biografische Entwicklungsfaktoren eine deutlich größere Rolle als so ganz allgemeine, auch zum Teil ja kulturell mitbedingte Erklärungsmuster. Die wiederum spielen eher eine Rolle, wenn es um allgemeine Formen der Kriminalität geht oder um minderschwere Gewaltkriminalität geht, also dort, wo sich eben auch subkulturelle Bereiche bilden, die dann einen kriminalitätsfördernden Einfluss haben können.
Man hört ja auch immer Erklärungen wie, naja, wer so eine Flucht durchsteht, der muss schon eine gewisse Power haben. Es gibt Gewalterfahrungen auf der Flucht, die vielleicht zu Traumatisierungen führen, die wiederum vielleicht zu Gewalt führen. Funktionieren solche Erklärungsmuster?
Auch hier funktionieren diese Erklärungsmuster eben nur auf den Einzelfall und nur für eine ja relativ kleine Gruppe. Also die meisten Menschen, die diesen Lebensweg einschlagen mussten, die also Flucht und Vertreibung erlebt haben, können wir zu einem relativ hohen Prozentsatz als traumatisiert bezeichnen. Gleichwohl, und das ist ja auch in Ihrer Sendung jetzt mehrfach angesprochen worden, begeht ja der überwiegende Teil dieser Personen keine Straftaten. Fakt ist, dass eine frühe und anhaltende Traumatisierung natürlich zu einer psychischen Destabilisierung beitragen kann. Also diese Menschen tun sich schwerer im Leben zurechtzukommen, brauchen vielleicht auch mehr Hilfe und mehr Unterstützung. Und wenn diese Hilfe und Unterstützung ausbleibt und gleichzeitig so ein subkultureller Zugang zu Kriminalität und Gewalt stattfindet, dann ist die Gefahr höher als beim Durchschnittsmenschen, der hier geboren und aufgewachsen ist, dass es dann zu einer ungünstigen Entwicklung kommt. Aber es gibt in keiner Form irgendwelche Automatismen.
Und ist die Gefahr höher bei Flüchtlingen als bei anderen Zuwanderern?
Die Gefahr bei Flüchtlingen ist möglicherweise deswegen erhöht. Wir haben darüber keine genauen Daten, weil wir hier keine genauen Daten zwischen diesen Gruppen bisher auswerten können. Möglicherweise könnte das Risiko erhöht sein, weil durch den Status des Flüchtlings ja bereits ausgesagt wird, dass hier eine besonders schwierige Lebenssituation im Hintergrund steht und dass hier vielleicht auch ein noch größerer Bedarf an Integration und Hilfe und Unterstützung notwendig ist. Und wenn das eben ausbleibt in der Form, in der es notwendig ist, dann kann das zusätzlich zu einer weiteren Destabilisierung führen.
Das heißt also auch dieser Faktor, welchen Aufenthaltsstatus hat jemand, der ist nicht zu unterschätzen?
Das ist ganz wesentlich. Aufenthaltsstatus heißt natürlich für diese Bevölkerungsgruppe eine konkrete Perspektive. Und das wissen wir, glaube ich, alle, auch aus unserer eigenen Biografie. Und das gilt für die meisten Menschen, eine konkrete Lebensperspektive zu haben. Also zu wissen, wo man hingehört und wo man hin will. Das ist ganz wesentlich, um sich zu integrieren, um also einen Platz in der Gesellschaft, in der sozialen Gruppe, in der man sich befindet, zu finden.
Jetzt haben wir eben gehört, Herr Rettenberger, dass bei 2/3 der Mord- und Totschlagsdelikte auch die Opfer Flüchtlinge sind, was nichts besser macht, aber dafür spricht, dass man sich kannte, gerade wenn das in einer Unterkunft stattfindet, die Tat. Die Hintergründe des Todes von Susanna sind ja noch lange nicht endgültig geklärt. Es heißt, sie sei verliebt gewesen in den Bruder des mutmaßlichen Mörders. Man weiß es aber eben bis jetzt noch nicht so genau. Könnte es sich also vielleicht doch noch um eine Beziehungstat handeln und würde das den kriminologischen Blick darauf verändern?
Also der Großteil der schweren Gewaltdelikte sind, wenn Sie so wollen, Beziehungstaten. Also mit Beziehungen meint man nicht unbedingt jetzt eine partnerschaftliche Beziehung, aber es gibt in irgendeiner Form eine Beziehung, ein Kennenlernen hat stattgefunden zwischen Täter und Opfer und in der Regel ist das über einen längeren Zeitraum hat sich das aufgebaut. Also die meisten schweren Gewaltdelikte passieren im sogenannten sozialen Nahraum. Den Personen, mit denen wir unser Leben teilen zum Großteil. Und das könnte natürlich auch hier eine Rolle spielen, das wissen wir nicht genau. Es hätte aus kriminalpsychologischer Sicht auf jeden Fall Auswirkungen um das Verstehen des Falles, weil wir dann davon ausgehen können, dass es eben nicht nur sehr einseitig die Persönlichkeit des Täters war, sondern dass es möglicherweise auch Faktoren gegeben hat, die sich aus dieser Beziehungskonstellation ergeben haben. Also Täter, bei denen es keine Vorbeziehung zum Opfer gibt, die sind in aller Regel, was die Persönlichkeit betrifft, deutlich schwerer gestört als solche Täter, bei denen es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab.
Ja, auch das mag vielleicht dann die nächste Frage wieder verändern, wenn darüber diskutiert wird, was hilft. Also es sind ja jetzt, ist im Gespräch, sind diese multiethnischen Sammelunterkünfte wirklich das Richtige? Müssen Flüchtlinge schneller gezeigt bekommen, dass es hier in Deutschland die Grenze, wenn zum Beispiel einer beim Asylverfahren sagt, ich möchte nicht mit einer Richterin oder einer Übersetzerin zusammenarbeiten, dass man dann sagt, okay, das ist aber in Deutschland so, dann gibt's eben nichts. Oder wenn eben zum Beispiel wie bei Ali B. Schon einer Polizei bekannt war, hilft es da, deutlicher und schneller Grenzen zu ziehen? Sind das Maßnahmen, wo Sie sagen, ja, das müssen wir alles machen?
Also ich glaube, wir sollten immer ein bisschen vorsichtig sein und zurückhaltend sein, wenn es darum geht, Grenzen zu verschieben. Ich glaube, das Stichwort, das Sie gebracht haben, ist das ganz Entscheidende. Es geht darum, diese Grenzen, die ja bestehen, einzufordern. Es braucht Klarheit über Grenzen und über Regeln, und diese Klarheit muss auch immer wieder kommuniziert werden, natürlich auch bei solchen Personen, die neu ins Land kommen von Anfang an. Das ist notwendig. Ich glaube, erst an zweiter Stelle sollte kommen, dass man dann drüber nachdenkt, wo man denn dann jetzt noch weiter nachjustieren muss. Das Bestehende einfordern, das glaube ich, wäre ein wichtiger erster Schritt.
Und ist es das, was auch möglicherweise hilft, wenn die Menschen dran wissen, wo sie dran sind, also eben durch so eine Klarheit auch eine Stabilität bekommen können?
Auch das würde sicher dazu führen, dass die Personen, die eben relativ lange in Unklarheit leben, dann sehr schnell wissen, wohin ganz persönlich die eigene Lebensführung gehen kann. Also sowohl für die, die also eine lange und eine langfristige Bleibeperspektive haben, würde das dazu führen, sehr schnell in die nächsten Schritte der Integration zu kommen. Für diejenigen, für die das nicht der Fall ist, würde es natürlich dann auch das ein oder andere erleichtern. Unklarheit bringt keinem was und ist sicher für jede Person erstmal eine schwierige Lebensphase, mit der man dann zurechtkommen muss.
Was Kriminalität begünstigt. Martin Rettenberger, von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Dankeschön. Jetzt haben wir eben gehört in diesem Gespräch, Klarheit hilft. André Taubert hat viele Jahre in Brennpunktvierteln mit vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Straßensozialarbeiter gearbeitet. Zurzeit arbeitet er mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Afrika und Syrien. Guten Tag, Herr Taubert.
Guten Tag.
Diese Klarheit, kann man die diesen jungen Männern so entgegenbringen, dass Gewaltbereitschaft oder ein verzerrtes Frauenbild keine Zukunft haben?
Sicherlich ist Klarheit ein wichtiges Thema, wobei Klarheit ist halt auch gerne aus einer Perspektive, aus unserer Perspektive ist Klarheit scheinbar einfach. Das heißt aber immer noch lange nicht, dass es für diese jungen Männer immer gleich so klar ist. Das hängt eben damit zusammen, dass sie ganz anders sozialisiert sind und Dinge, die für uns scheinbar klar sind, wenn man sie versucht zu klären und zu sagen, so das ist klar, das ist die Grenze, ist nicht immer gleich einfach erkennbar für diese jungen Männer. Was man, glaube ich, an der Stelle nicht verwechseln darf oder was man ganz klar sagen muss, meine Erfahrung ist, und ich denke, dass alle, die mit jungen Männern, jungen Geflüchteten, unbegleiteten Geflüchteten arbeiten, es hapert im Allgemeinen nicht am Frauenbild in dem Sinne, dass die ein Frauenbild haben, dass Frauen minderwertig sind, dass man Frauen gegenüber gewalttätig sein darf oder so. Da ist gar keine, da ist nicht wirklich eine Grenze, die man verschieben muss. Ich denke auch, dass in diesem Fall, um den es heute geht, nicht das Frauenbild der Hintergrund ist. Das kann man sich an der Stelle überhaupt nicht vorstellen, sondern eben persönliche Gewalterfahrung. Aber wie gesagt, Klarheit, natürlich hilft das, vor allem, weil man dann, weil man nur mit Klarheit unser komplexes Gesellschaftssystem vielleicht versuchen kann, ein bisschen zu vereinfachen. Aber das ist für jeden Einzelfall auch immer wieder kompliziert zu verstehen. Und deswegen sind eben Sozialarbeiter gefragt, die das Ganze gut runterbrechen können und die ja manchmal was Übersetzungsarbeit leisten können zwischen der Lebensrealität des jungen Menschen und unserer Gesellschaft.
Mhm. Und wenn Sie denn als Sozialarbeiter dann so ein hohes Gewaltpotenzial erkennen, wie brechen Sie das dann runter für diesen jungen Mann?
Naja, grundsätzlich, je höher das Gewaltpotenzial oder andere, sagen wir mal, soziale Defizite da sind, desto mehr Arbeitskraft, sozialpädagogische, sozialarbeiterische, pädagogische Arbeitskraft braucht man. Wenn jemand wirklich ein hohes Gewaltpotenzial schon mitbringt, dann reden wir ja auch immer wieder auch über intensivpädagogische Maßnahmen, die natürlich teuer sind, machen wir uns nichts vor. Wenn Gewaltpotenzial so hoch ist wie in dem Fall, um den es geht, ist die Frage, ob es nicht am Ende auch nur eine Therapie eigentlich bringen kann. Das muss man natürlich auch erstmal erkennen und differenzieren und gucken, was braucht der junge Mann eigentlich. Geht es eher darum, da geht es um ganz, ganz viele Missverständnisse. Also wird da etwas als Gewaltpotenzial verstanden, was eigentlich gar keins ist. Oder auf der anderen Seite ist irgendwo ein Gewaltpotenzial versteckt, was man nicht erkennt, weil zu wenig mit einem jungen Menschen dann in Anführungsstrichen pädagogisch gearbeitet wird, weil zu wenig Menschen da drauf gucken. Wir haben teilweise ja immer noch Situationen, wo Geflüchtete in viele junge Männer in relativ großen Einrichtungen wohnen, wo es ja einen Pädagogen aus 60, 80, 120 oder einen Mitarbeiter auf 60, 80, 120 junge Männer gibt, da kann natürlich diese Fachkraft nicht für jeden Einzelfall erkennen, ist da ein gehöriges Gewaltprozess, schlummert da was oder so. Das ist ja gar nicht möglich.
Ja, aber wenn Sie sagen, da brauchen wir Einzelmaßnahmen, da braucht man therapeutische Einzelmaßnahmen vielleicht, da braucht man mehr Leute und die sind nicht da, dann höre ich schon Stimmen, die sagen, na, das ist doch dann vergeblich, wenn einer so aufgewachsen ist in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft und das 20 Jahre lang ja eingeprägt bekommen hat und dann sollen wir mit dem arbeiten, das kostet eine Menge Geld. Haben wir eine Alternative?
Naja, ich glaube, man darf da auch nicht, das darf man bestimmte Dinge auch nicht miteinander vermischen. Wenn jemand, also das eine ist erstmal zu erkennen, jemand hat wirklich psychische Probleme, hohes Gewaltpotenzial oder. Ja, mein Vorredner hat ja schon gesagt, das hängt oft gar nicht, das hängt oft mit der persönlichen Sozialisation zusammen. Hat er selber zum Beispiel Gewalt erlebt innerhalb der Familie? Das hat überhaupt nichts mit Kultur, mit patriarchaler Kultur zu tun. Wenn man das erstmal erkannt hat, kann man sagen, an dieser Stelle braucht man ein gewisses Mehr an pädagogischer oder sogar therapeutischer Intervention. Wenn man aber dieser Schritt des Erkennens ist der erstmal eine kurze Weile lang in Anführungsstrichen intensivere Maßnahmen bedeutet, aber bei den allermeisten ist das ja nicht der Fall. In patriarchalen Gesellschaftssystemen aufgewachsen zu sein, heißt ja nicht, dass die sich nicht auch an der Stelle verändern können. Ich erlebe jeden Tag in meiner Arbeit, dass sie genau das, auch ihre eigene patriarchale Sozialisation, auch durchaus in Frage stellen und unsere Gesellschaft an der Stelle als sehr wertvoll empfinden. Und die allermeisten, denke ich, sehen das so. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe nie jemanden anderes getroffen, aber zwischendurch gibt es dann eben auch ganz andere, aber das hängt dann, wie gesagt, glaube ich, nicht mit der Kultur zusammen, das ist zumindest nicht meine Erfahrung, sondern das hängt dann wirklich mit persönlicher Sozialisation zusammen. Nur das muss man erstmal kennen und in der Zeit braucht man ein bisschen mehr. Mhm. Und später oft dann umso weniger. Ich habe junge Männer begleitet, wo ich zu Anfang eine Weile gekämpft habe, gar nicht mit Gewaltpotenzial, sondern mit Unzufriedenheit, mit Ungeduld, dass es so langsam weitergeht, dass er keinen Fuß in die Tür kriegt der Gesellschaft. Und plötzlich war dann irgend so etwas, das heißt die Ausbildung, die Wohnung oder irgendwas, und ratzfatz innerhalb von kürzester Zeit hatte ich gar nichts mehr zu tun, weil der sofort angekommen war und auch viel gelassener.
Jetzt arbeitet ja Innenminister Seehofer an seinem Masterplan zur Asylpolitik. Es hat wohl doch nicht alles so geklappt mit der Abstimmung, sollte ja morgen eigentlich vorgelegt werden. Jetzt ist das aber verschoben. Das heißt, es wird noch dran gearbeitet, wenn Sie mitarbeiten dürften. Was würden Sie ihm denn hineinschreiben in den Masterplan?
Ja, ich würde ihm gerne reinschreiben, mehr Fachkräfte, gerade in die erste Zeit, der Ankunft, auch schon in diesen Ankunftszentren, mehr pädagogische Fachkräfte, die hingucken können, die auch beraten können, denn oftmals ist es auch so, dass Geflüchtete nach einiger Zeit feststellen, ich will vielleicht auch gar nicht hierbleiben, man hat mir da was Falsches erzählt, ich hatte andere Vorstellungen, ich will auch wieder zurück. Nur man braucht sich auch nichts vormachen. Wir haben auch einen Fachkräftemangel bei Pädagogen. Das ist eben auch eine Realität, der wir uns da gegenüber sehen. Aber wir haben auch teilweise das Problem, dass gerade in den Ankunftszentren viel zu wenig Integrationsmaßnahmen stattfinden bisher. Aber die müssen vom ersten Tag an stattfinden. Damit darf man nicht warten, weil, wie gesagt, bei den wenigen, bei denen die mit diesem Druck nicht umgehen können, wo das unter Umständen in Gewalt umschlägt, hilft es nur, wenn man früh auch pädagogisch interveniert, wenn man berät und eventuell in Therapie weitervermittelt. Mhm.
Gewaltbereitschaft erkennen und Prävention, das geht aber nicht ohne politischen Willen und entsprechende Ressourcen, sagt André Taubert. Er arbeitet seit vielen Jahren mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Susanna F., ein Mord und seine Folgen, der Tag in HR2 Kultur. Der Tod von Susanna F. hat im Moment vor allem öffentliche Debatte und Hass zur Folge. Dabei bedeutet der Tod zuerst einmal Trauer und Schmerz, wie Rainer Maria Rilke beschrieb.
Er wusste nur vom Tod, was alle wissen. Dass er uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten, und als er fühlte, dass sie drüben nun wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten und ihre Weise wohlzutun, da wurden ihm die Toten so bekannt,
als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Gutgelegene, das immer Süße, und tastete es ab für ihre Füße.
Rainer Maria Rilke, HR2 der Tag. Schon am Tag nach dem Fund der Leiche von Susanna liefen nicht nur die Kommentare im Netz an, vor allem von den erwartbaren Seiten. Auch das politische Berlin äußerte sich sofort, und zwar alle Parteien, und sie tun das weiter. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Fall und wem kommt er gelegen? Andreas Reuter fasst zusammen.
Vorigen Freitag, 9.07 Uhr im Bundestag. Die Abgeordneten diskutieren zur Geschäftsordnung. Auch die AfD bekommt das Wort. Aber der Abgeordnete Thomas Seitz interessiert sich nicht für die Frage, ob zwei neue Punkte auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du. Und zur Erde wirst du werden.
Das folgende Schweigen ist eher betreten als betroffen. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth schickt den AfD-Mann zurück an seinen Platz. Die anderen Fraktionen sind sich einig.
Als erstes möchte ich mich bei den Angehörigen der Toten dafür entschuldigen, dass dieser Anlass missbraucht wird, um parteipolitische Werbung zu machen.
Das war ein schäbiger Versuch, diese furchtbare Tat zu missbrauchen, um sich als Partei zu inszenieren.
Der Bundestag ist ein Ort der Debatte, aber nicht der politischen Instrumentalisierung von Opfern.
Carsten Schneider von der SPD, Britta Hasselmann von den Grünen und Marco Buschmann von der FDP. Schäbig oder nicht, die AfD fühlt sich im Recht. Und der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann nimmt auch den Tod von Susanna F. zum Anlass, das AfD-Mantra zu wiederholen vom angeblichen Rechtsbruch der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik.
Diese Bundesregierung hat Dinge angerichtet, die wir jetzt sehen, Fall Susanna, in einem Ausmaß, das irgendwie in der Nachkriegszeit einmalig ist.
Tatsächlich überschlägt sich der Boulevard, vor allem als bekannt wird, dass sich der mutmaßliche Täter Ali B. mit seiner Familie in den Irak abgesetzt hat. Horst Seehofer ist darum sichtlich erleichtert, als er noch am Freitag verkünden kann.
Ali B. ist heute Nacht gegen 2 Uhr durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitte der Bundespolizei festgenommen worden. Dieser Erfolg ist ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak und der deutschen Bundespolizei.
Ein Bundesinnenminister, der Fahndungserfolge vermeldet. Das nimmt erstmal etwas die Luft raus. Dennoch bleiben bohrende Fragen. Ist wirklich nur die Fluglinie schuld, dass Ali B. und seine Familie mit offenbar falschen Papieren ausreisen konnten?
Es ist bezeichnend für die Stimmung im Land, dass noch keiner wirklich weiß, was passiert ist, aber trotzdem schon wieder die ersten nach Gesetzesverschärfung rufen. Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass es erstmal schon gut wäre, wenn die bestehenden Gesetze angewandt würden. Denn an Regelungen zur Überprüfung der Identität beim Betreten eines Flugzeugs fehlt es ja eigentlich meines Wissens nicht.
Sagt für die SPD der Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius. Für Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin von der CDU, stellt sich dennoch eine Grundsatzfrage.
Welches Menschen- und vor allen Dingen Frauenbild leitet einige der Zuwanderer, die in patriarchalischen Systemen groß geworden sind? Und müssen wir nicht viel deutlicher ansprechen, was uns umtreibt? Antisemitisches Verhalten, aber auch gegen Frauen gerichtetes, abwertendes Verhalten. Das gehört alles mit dazu, meine ich.
Eine Nummer kleiner macht es die Bundeskanzlerin. Ihre Devise, vor allem die Verfahren beschleunigen. Susanna F. als Argument gegen hinhaltenden Widerstand in zahlreichen Bundesländern.
Für mich heißt die Lehre, alles zu tun, dass wir diese Ankerzentren jetzt auf den Weg kriegen, dass da wirklich dann schneller gehandelt werden kann. Und ich finde, der Fall sollte uns alle anspornen, das jetzt auch wirklich flächendeckend bundesweit zu machen.
Andreas Reuter mit den Reaktionen der Politik auf den Tod von Susanna F. und die Tatsache, dass der dringend Tatverdächtige ein Flüchtling ist. Professor Hannes Schamann ist Migrationsforscher an der Uni Hildesheim und früher Mitarbeiter im BAMF gewesen, im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Guten Tag, Herr Schamann.
Guten Tag.
Der Fall Susanna F. fällt in eine Zeit der breiten Debatte um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den angekündigten sogenannten Masterplan vom Innenminister Seehofer zur Asylpolitik. Ist es aus Ihrer Sicht gut, dass die Asyl- und Flüchtlingspolitik jetzt in Gänze auf den Prüfstand zu kommen scheint?
Grundsätzlich begrüße ich es natürlich, dass wir ja über Themen diskutieren, die wir eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten hätten diskutieren müssen. Also wie ist ein Asylverfahren aufgebaut? Wer ist dafür was zuständig? Das ist seit langer Zeit ein Dickicht, das kaum mehr zu durchdringen ist, selbst für Fachleute. Also das begrüße ich durchaus. Was mir ein bisschen fehlt in der aktuellen Debatte ist das lösungsorientierte Denken. Das heißt, es wird ganz viel darüber gesprochen, wer jetzt wofür genau Schuld trägt, wo Angela Merkels Satz, wir schaffen das, möglicherweise zu verorten ist. Und es werden sehr, sehr schnell große Ängste an die Wand gemalt. Immer im Hintergrund schwebt natürlich der mögliche Wahlerfolg der AfD bei den nächsten Wahlen, beispielsweise in Bayern. Und das sind natürlich alles Themen, die jetzt nicht uns wirklich weiterbringen.
Also das heißt, es ist für Sie zu rückwärts gewandt, sowas wie diese Ankerzentren, die sicher auch bei diesem Masterplan vorkommen werden, wenn er denn vorgestellt wird, das ist Ihnen nicht lösungsorientiert genug.
Die Ankerzentren, die lösen sozusagen eigentlich nicht das grundlegende Problem des Asylverfahrens, denn sie ändern nichts an grundsätzlichen Abläufen und der Zuständigkeit, denn in einem Ankerzentrum sollen, so zumindest scheinen mir die bisherigen Pläne zu sein, die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden zusammengespannt zu werden mit Asylverfahren. Und für die Unterbringung und so weiter, ist das Land zuständig, das jeweilige Bundesland, und der Bund für das Asylverfahren. Das heißt, diese beiden Ebenen müssen oder müssten in diesen Ankerzentren zusammenarbeiten. Und da haben die meisten Bundesländer jetzt schon gesagt, dass sie das gar nicht machen, weil sie dieses Konzept der Unterbringungsart, diese Ankerzentren, nicht für sinnvoll halten. Das heißt, wie das überhaupt funktionieren soll in diesen Bund-Länder-Konglomerat sozusagen, das ist mir völlig schleierhaft.
Aber gleichzeitig ist ja das, Herr Schamann, der Punkt, den Sie kritisieren, dass diese Bund-Länder-Struktur bei der Abwicklung von Asylverfahren, eben Sie sagten ja selber gerade, ein Dickicht auch produziert. Also da auch an der Struktur was passieren muss. Was läuft denn da genau schief?
Also momentan ist es so, dass die Asylverfahren entschieden werden auf der Bundesebene durch Außenstellen des Bundesamtes, die regional sehr stark verteilt sind und, wie sich jetzt ja auch herausstellt, regional recht unterschiedlich entscheiden. Und diese Bundesentscheidung über die Asylverfahren bedeutet aber noch nicht, dass der Aufenthalt der betreffenden Person dann damit schon beendet wäre bei einer negativen Entscheidung, sondern dann kommen die Ausländerbehörden der Kommunen ins Spiel, die von den Bundesländern beaufsichtigt werden, und die entscheiden darüber, ob es jetzt im Einzelfall eine Duldung gibt oder ob andere Aufenthaltsmöglichkeiten noch existieren. Das heißt, der Bund entscheidet das Asylverfahren, die Länder aber den Aufenthalt. Und das produziert auch schon ziemlich viel Unklarheit vor Ort.
Und die Gemeinden sind aber die, die für Unterbringung und Versorgung sorgen.
Genau, das auch noch. Also die entscheiden über den Aufenthalt, aber eben auch für Unterbringung und Versorgung. Die Asylentscheidung treffen sie jetzt nicht. Das heißt, wenn jetzt alles in einer Hand wäre, dann würde ich mir davon versprechen, dass man stärker nochmal eine Flüchtlingspolitik aus einem Guss vor Ort kriegen würde. Wir hätten dann natürlich auch möglicherweise sehr starke regionale Unterschiede, wie sie es heute schon gibt, zwischen Kommunen, was Unterbringung und Ähnliches angeht, hätten wir dann möglicherweise auch in Asylverfahren. Und deswegen glaube ich, bräuchten wir eben immer noch eine Bundesbehörde, vielleicht auch noch dringender als jetzt, eine Bundesbehörde wie das BAMF, die aber dann sich konzentrieren würde darauf, die Lebensbedingungen für Geflüchtete im Bundesgebiet zu harmonisieren.
Aber das müsste ich jetzt noch mal etwas genauer wissen. Das heißt, es soll schon bundesweite Standards geben, aber eine Stärkung der regionalen oder kommunalen Kompetenzen.
Eine Stärkung der Kompetenzen insofern, dass die Asylverfahren durchgeführt werden vor Ort, aber sozusagen sowohl die Gesetzgebungskompetenz als auch eine gewisse Kontrolle und Aufsicht bliebe auf der Bundesebene. Und damit könnten sozusagen die operativen Verfahren vor Ort auch von mehreren Behörden durchgeführt werden, und der Bund würde sich eben auf das Setzen von Standards und die Kontrolle von der Einhaltung dieser Standards konzentrieren. Vorteil dieser Lösung wäre auch, was die Anzahl der Asylverfahren angeht, dass natürlich viele Behörden schneller aufstocken könnten und Engpässe schneller beseitigen könnten. Das Problem 2015-16 war ja, dass das BAMF der Flaschenhals war, durch den alle durch mussten. Unterbringung, Versorgung, Das hat ja vergleichsweise gut geklappt, aber das zentralisierte Asylverfahren hat eben nicht geklappt. Und deswegen wäre ich hier für eine Dezentralisierung, damit das dann auch besser funktioniert.
Klingt erstmal nach einer Revolution. Man darf gespannt sein, ob das im Masterplan von Herrn Seehofer so vorgesehen ist. Aber führt es denn zum Beispiel auch dazu, was ja Frau Merkel gestern auch bei Anne Will gefordert hat, schnellere Verfahren, schnellere Abschiebungen zu ermöglichen?
Also schnellere Abschiebung wäre jetzt erstmal nicht das Ziel einer solchen Reform, sondern das Ziel einer solchen Reform wäre jetzt erstmal Zuständigkeiten noch klarer zu verteilen, harmonisiertere Vorgänge hinzubekommen. Es könnte aber natürlich auch dazu führen, dass Abschiebungen insofern schneller durchgeführt werden, weil Bund und Land nicht mehr so leicht gegeneinander ausgespielt werden könnten. Also das wäre durchaus ein Teil sicherlich des Vorschlags, der aber sicherlich nicht im Zentrum steht.
Aber es könnte ja idealerweise auch sein, dass so eine veränderte Struktur auch den Umgang mit jungen Männern wie Ali B. erleichtert, Prävention, Früherkennung von Gewaltpotenzial, auch bei künftig zu uns kommenden Flüchtlingen vielleicht verbessert und gleichzeitig helfen, auch in der Integration der hier lebenden, schutzsuchenden Flüchtlinge auch besser zu werden.
Also ob durch die von mir vorgeschlagene Form sozusagen der Struktur der Asylverfahren, ob man damit sozusagen gleich jegliche Prävention auch mit erledigt hätte, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, in der ganzen Frage von Prävention, da sind sowieso in vielem schon die Länder und die Kommunen dabei und die müssen da möglicherweise noch stärker aktiv werden. Ich glaube, da sind wir dann eher bei der Frage, ab wann beginnen eigentlich Integrationschancen? Wann beginnt man damit, Menschen die Möglichkeit zu geben, hier Teilhabe zu erfahren, in Bildungsmaßnahmen zu gehen, in Deutschkurse und so weiter. Und da würde ich dafür plädieren, das ab dem ersten Tag zu ermöglichen. Dann hat man vielleicht, wenn Asylverfahren wirklich innerhalb von 1 bis 3 Monaten durchlaufen wären, dann hat man vielleicht ein paar Investitionen getätigt, die nicht primär sozusagen in Deutschland dann Nutzen bringen. Aber ich würde sagen, insgesamt würde das doch zu einer verbesserten Integration beziehungsweise auch zu einem verbesserten Zusammenhalt der Gesellschaft führen. Integrationsangebote von Anfang an.
Wir brauchen eine andere Organisationsstruktur bei der Abwicklung von Asylverfahren, sagt Professor Hannes Schamann, Migrationsforscher an der Uni Hildesheim. Ganz herzlichen Dank. Und noch einmal wollen wir der Trauer Raum geben.
Das Mädchen? Vorüber, ach vorüber, geh, wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an. Der Tod? Gib deine Hand, du schön und zart Gebild, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei guten Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen.
Zeilen von Matthias Claudius waren das und das war der Tag über den Tod von Susanna F. und die Folgen, die auch zur Stunde in Mainz zu sehen sind. Dort laufen Demonstrationen verschiedener Organisationen. Hass ist nicht hilfreich, das ist deutlich geworden in dieser Sendung. Er führt genauso zur Verblendung wie überhaupt nicht hinsehen wollen und wichtige Fragen nicht stellen. Und gegenseitige Beschimpfungen führen wie auch sonst im Leben nicht zu einem produktiven und zielführenden Handeln. In diesem Sinne wollten wir einige Fragen stellen und beantworten, die sich Politik und Öffentlichkeit in diesen Tagen seit dem Tod der 14-jährigen Susanna aufdrängen. Es bleiben Fragen offen, das ist klar, die Ermittlungen laufen und die Diskussionen auch. Möge hoffentlich alles im Sinne der Klärung des Falles und der Verbesserung der Situation fortgesetzt werden können. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal hören oder weiterempfehlen möchten, Sie finden sie unter hr2.de als Podcast oder in der ARD-Audio-App unter Der Tag, hr2, Der Tag. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.